Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie steht es um die Schulbildung in Deutschland? Eine der größten Fragen, die wir in dieser Sendung stellen können. Und eine Frage, auf die der sogenannte Bildungsmonitor 2019 versucht, eine Antwort zu geben. Das hören wir gleich. Außerdem, in Berlin fällt zurzeit häufiger das Wort Schulkrise. Wir schauen, was da los ist und was Berlin vorhat. Und in unserer Serie Fachkräfte auf Wanderschaft gucken wir heute nach Australien. Ich bin Lena Sterz. Schön, dass Sie zuhören.
Ja, wir sehen beim Bildungsmonitor, dass die Bildungspolitik sich in den letzten Jahren angestrengt hat. Die Förderinfrastruktur, also Ganztagsschulen ausgebaut, die Ausgaben je Schüler erhöht. Aber das reicht nicht. Gleichzeitig sehen wir, dass wir einen Rückschritt haben bei den Zielen Bildungsarmut vermeiden, Schulqualität sichern, Integration fördern. Das heißt, die Bildungspolitik muss mehr machen, um hier in diesen wichtigen Zielbereichen für Teilhabechancen von jungen Menschen besser zu werden.
Das sagt Axel Plünnecke. Er ist vom Institut der Deutschen Wirtschaft und einer der Autoren des Bildungsmonitors 2019. Hinter dem steht übrigens auch die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Und Axel Plünnecke sagt, die Schulabbrecherquote ist in den vergangenen Jahren trotz aller Investitionen leicht gestiegen und liegt jetzt bei rund 6%. Er meint, um die Schulabbrecherquote zu senken, müsste man gezielt in bestimmte Bereiche investieren.
Hier ist es wichtig, dass wir durch mehr frühkindliche Bildung, durch mehr individuelle Förderung in Schulen, über Ganztagsschulen, über Schulsozialarbeit, dass über den Sozialindex zugewiesene zusätzliche Mittel für diese Hilfen insgesamt die Schulabbrüche reduzieren, um damit eben auch die Übergangschancen, die Teilhabechancen der jungen Menschen zu verbessern.
Im sogenannten Bildungsmonitor gibt es auch einen Ländervergleich und im Bereich Schulabbrecher schneidet Hessen hier am besten ab. Noch in den 90er Jahren sah das ganz anders aus. Da war Hessen in den Statistiken von Schulabbrechern ziemlich weit hinten im Ländervergleich. Was seitdem passiert ist, das weiß Christopher Textor vom Hessischen Kultusministerium. Früher war er Schulleiter an einer integrierten Gesamtschule und hat dort mit potenziellen Schulabbrechern und Schulabbrecherinnen zu tun gehabt. Und jetzt geht an ihn die Frage, wie geht Hessen mit Schulabbrechern um?
Ja, zunächst einmal haben Sie die Zahlen ja genannt. In den 90er Jahren hatten wir unter anderem auch durch die deutliche Zuwanderung von Spätaussiedlern, auch Flüchtlingen des Jugoslawien- und Kosovo-Krieges, die Situation, dass wir allein bei den Ausländern über 20% Schülerinnen und Schüler haben, die unsere Schule ohne Abschluss verlassen haben. Und wir angesichts dieser erschreckenden Zahlen vor der Situation waren, verbindliche Maßnahmen zur Verringerung dieser Quote einzuführen. Und ein Bereich war zum Beispiel die Formulierung von sogenannten strategischen Zielen, wo wir die Schulabbrecherquote bereits zum Schuljahr 2007/08 um ein Drittel senken wollten und der Einführung eines umfangreichen schulischen Gesamtsprachförderkonzepts, was im Jahr vor der Einschulung bis nun mittlerweile in den Bereich der dualen Ausbildung umgesetzt wird.
Lassen Sie uns noch mal konkret sprechen. Wenn jetzt ein Schüler oder eine Schülerin in der Pubertät zum Beispiel plötzlich nicht mehr zur Schule kommt, welche Maßnahmen gibt es dann in Hessen? Was passiert dann an hessischen Schulen?
Zunächst einmal ist gerade die in den letzten Jahren deutlich ausgebaute Schulsozialarbeit von extremer Bedeutung, dass schon in den Regelklassen sich die Klassenlehrer, aber auch unterstützende Kräfte wie Schulsozialarbeit und auch im letzten Jahr übrigens in Hessen 700 zusätzliche sozialpädagogische Fachkräfte wurden eingeführt, um auch unter anderem diese Gruppe in den Regelklassen auch zu unterstützen. Und wenn Schülerinnen und Schüler auffallen, nicht mehr regelmäßig die Schule zu besuchen, Schwierigkeiten haben in der Pubertät und die sehr, sehr lernschwach sind, da haben wir seit Jahren Sondermaßnahmen in Hessen, jetzt zurzeit das Programm PUSH, Praxis und Schule und Betrieb.
Das Programm PUSH, Praxis und Schule, wie funktioniert das genau?
Ja, in dem PUSH-Programm werden Gruppen gebildet für Schülerinnen und Schüler, die in den Regelklassen aufgefallen sind, dass sie nicht mehr regelmäßig gekommen sind, dass sie eigentlich keine Chance mehr in den Regelklassen haben auf einen Hauptschulabschluss. Und dort wird eine gesonderte Klasse gebildet mit einer kleineren Klassengröße von 13 bis 18 Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen. Und der Unterricht ist sehr handlungs- und projektorientiert gestaltet. Und zwei Tage im Rahmen von PUSH gehen die Schülerinnen und Schüler entweder in die berufliche Schule oder in einen Betrieb. Und von besonderer Rolle, auch in diesem Bereich noch stärker als in den Regelklassen, ist die auch von der EU finanzierte sozialpädagogische Förderung. Dort kümmern sich dann Sozialpädagogen explizit auch um die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler.
Herr Texter, lassen Sie uns nochmal über die Schüler und Schülerinnen mit ausländischen Wurzeln sprechen. Denn laut dem Bildungsmonitor liegt die Schulabbrecherquote bei ausländischen Schülern im Bundesdurchschnitt bei rund 18%. Und Herr Texter, Hessen liegt da auf dem vordersten Platz. Noch vor ein paar Jahren, in den 90er Jahren, sah das aber anders aus. Da waren es auch bei Ihnen noch über 20% teilweise der Ausländer, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben. Mittlerweile sind es nur noch ungefähr halb so viele. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, indem wir den Grundsatz umgesetzt haben, dass Deutsch, die Bildungssprache Deutsch, die Grundlage für jeglichen Schulerfolg ist. Wir haben ein schulisches Gesamtsprachförderkonzept systematisch vom Jahr vor der Einschulung entwickelt. Dort ist die Zielsetzung, dass jedes Kind, wenn es Sprachförderbedarf hat, vor der Einschulung einen sogenannten schulischen Vorlaufkurs besuchen kann. Über Deutschförderkurse in den allgemeinbildenden beruflichen Schulen und nun auch in der dualen Ausbildung. Denn wir sind der Überzeugung, dass gerade ausreichend Deutschkenntnisse und die Unterrichtssprache Deutsch die Grundlage dafür ist, dass Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit in den Schulen umgesetzt werden kann.
Meint Christopher Textor vom Hessischen Kultusministerium. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Hessen hat viel investiert in Sozialarbeiter und Förderung der deutschen Sprache, von der Kita bis zur Berufsschule, hat er uns erzählt. Und außerdem werden die schwächsten Schüler und Schülerinnen früh an praktische Berufe herangeführt. Hessen macht laut Bildungsmonitor einiges richtig. Berlin dagegen hat schon lange die rote Laterne in der Bildung. Bei fast allen Rankings landen die Schülerinnen und Schüler auf dem letzten Platz. Auch beim Bildungsmonitor schneiden sie schlecht ab. Die Zahl der Jugendlichen ohne Abschluss ist nirgendwo so hoch wie in der Hauptstadt, fast 12%. Dazu kommt ein Sanierungsstau bei den Schulen in Milliardenhöhe und zuletzt die Hiobsbotschaft, mehr als 10.000 Schulplätze würden in den nächsten Jahren fehlen. Grund genug für die Opposition aus CDU, FDP und AfD, einen Neuanfang in der Bildungspolitik zu fordern und die Ablösung der langjährigen SPD-Schulsenatorin. Doch Rot-Rot-Grün hält wenigstens nach außen zusammen. Claudia van Laak über die heutige Bildungsdebatte im Abgeordnetenhaus.
Seit Jahren schon gibt Berlin im Bundesvergleich das meiste Geld pro Schüler aus. Und seit Jahren landet die Hauptstadt bei Bildungsvergleichen auf den hinteren Rängen. Heute hat dies der Bildungsmonitor der Initiative Soziale Marktwirtschaft wieder bestätigt. Platz 16 im Bundesländervergleich. Auch wenn diese Studie als politisch gefärbt in der Kritik steht, andere Bildungsvergleiche kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Paul Friesdorf von der FDP-Opposition.
Bei der Bildung geht ein Riesenweckruf durch die Stadt. Der Landeselternausschuss Schule und die Gewerkschaften rufen Alarm. Es geht so nicht mehr weiter. Und die zuständige Senatorin zuckt kurz hoch, beruft eine Kommission ein und drückt die Schlummertaste auf den Wecker.
Das Land gibt viele Millionen aus, um Familien zu entlasten. Kostenlose Kita, kostenloser Schulhort, seit kurzem ein kostenloses warmes Mittagessen für alle Grundschüler. Auch für das Nahverkehrsticket ihrer Kinder müssen Eltern nichts bezahlen. Das SPD-geführte Bildungsressort führt das als großen Erfolg an. Die Opposition kritisiert, die Regierung verwechsle Sozial- mit Bildungspolitik.
Wir kommen einfach nicht vom Fleck. Seit vielen Jahren, und zwar seit 23, hat die SPD die Verantwortung für dieses Ressort. Und seit 23 Jahren dümpeln wir in Berlin im Bildungsbereich herum. Seit 23 Jahren ist die Herkunft immer noch entscheidend über den Bildungserfolg. Das ist doch eine Schande für sozialdemokratische Bildungspolitik.
Bildungssenatorin Sandra Scheres verweist dagegen auf Erfolge. So sei es in diesem Jahr gelungen, alle Lehrerstellen zu besetzen. 6 von 10 neuen Lehrkräften sind allerdings Quereinsteiger, erwidert die Opposition. Was die Leistungen der Berliner Schülerinnen und Schüler angeht, über das durchweg schlechte Abschneiden bei Bildungsvergleichen kann die SPD-Politikerin nicht glücklich sein.
Wir nehmen sehr viel Geld in die Hand und wir können nicht zufrieden sein mit den Schulabbrecherzahlen und wir können nicht zufrieden sein mit den Leistungsdaten. Aber diese Probleme gehen wir an und nicht ohne Grund habe ich ja auch im Februar ein Qualitätspaket auf den Weg gebracht, weil das liegt doch auf der Hand. Wir müssen mehr tun und die Situation ist auch nicht einfach.
Der Start nach den Sommerferien war holprig. Das kostenlose, warme Mittagessen stellt viele Schulen vor große Probleme. Es fehlen Mensen, es fehlt Personal, die Kinder müssen in Schichten essen, zum Teil von 11 bis 14 Uhr. Geschockt waren viele Eltern, als sie die Schlagzeile lasen: 24.000 fehlende Schulplätze in Berlin. Dann habe die Schulsenatorin nachgerechnet, ätzt CDU-Oppositionsführer Burkhard Dräger.
Siehe da, nun sollen es angeblich noch 9.500 fehlende Schulplätze sein. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen. Bei Ihrer dritten Nachberechnung wäre die Schulplatzlücke vermutlich weg gewesen, sehr geehrte Frau Bildungssenatorin.
Sandra Scheres in Erklärungsnot. 24.000 fehlende Schulplätze, das sei eine Maximalprognose, beruhigte sie. Doch auch die aktuelle Zahl von fast 10.000 fehlenden Plätzen nach den nächsten Sommerferien dürfte die Verantwortlichen nicht beruhigt schlafen lassen. Die SPD-Bildungssenatorin leistet Abbitte.
Ich verstehe die Eltern, die Sorgen hatten, wo sie gehört haben, dass viele Schulplätze fehlen, dass sie sich Gedanken machen, wie ist denn das, habe ich denn 21 einen Schulplatz zur Verfügung? Und ich möchte deshalb in aller Deutlichkeit sagen, die Eltern müssen sich in Berlin keine Sorgen machen, denn es wird auch 21 so sein, dass alle Kinder einen Schulplatz erhalten.
Doch dieser Schulplatz muss sich nicht zwangsläufig in einem festen Gebäude befinden. Fliegende Klassenzimmer könnte es geben, zeltartige Gebilde aus Holz. Schnell auf- und abzubauen und an anderer Stelle wiederverwendbar. Nicht sehr klimafreundlich, aber dafür aus nachwachsenden Rohstoffen. Dann passt es wieder zu den Zielen des rot-rot-grünen Senats.
Claudia van Laak hat zusammengefasst, worüber die Berliner Landespolitik zurzeit diskutiert. Beraten werden soll die bald von einer Kommission, wie die Schülerleistungen und das Schulsystem sich ändern sollte, damit Berlin bald besser dasteht. Diese Kommission wird geleitet von Olaf Köller. Er ist Bildungsforscher an der Universität Kiel. Und ihn habe ich gefragt, wo seiner Meinung nach als erstes was getan werden muss am Berliner Schulsystem.
Also eine große Bedeutung spielen sicherlich die Übergänge, insbesondere der Übergang Kita-Grundschule. Also wie gelingt es Berlin, dass die Kinder, wenn sie von der Kita in die Grundschule kommen, wirklich gut auf die Schule vorbereitet sind? Stichwort auch Sprachförderung, vorschulische Sprachförderung. Eine zweite wichtige Baustelle wäre natürlich dann auch, wird sein, die Sicherung der Basiskompetenzen in Deutsch und Mathematik. Wie können wir Förderprogramme verbessern? Wie können wir aber auch die Unterrichtsqualität verbessern, die Professionalisierung der Lehrerinnen und Lehrer, das Maßnahmen zur Stärkung der sprachlichen und mathematischen Kompetenzen wirklich bei den Schülerinnen und Schülern ankommen.
Sie haben gerade angesprochen den Übergang von der Kita in die Grundschule. In der Kita gibt es mit ungefähr 4,5 Jahren für alle Kinder eine Sprachstandserhebung, wo festgestellt wird, wie gut die Deutschkenntnisse sind. Und in Hamburg, wo Sie auch schon mal als Berater tätig waren, gibt es dann für diese Kinder eine Verpflichtung, in die Vorschule zu gehen. Würden Sie das auch Berlin empfehlen?
Ich halte das in Hamburg für einen sehr klugen Schritt, weil man häufig das Problem hat, dass die Familien, deren Kinder Sprachstandsverzögerungen aufweisen, häufig überfordert sind, die Kinder dann auch in entsprechende Maßnahmen zu geben. Also insofern ist ein Unterstützungssystem, dass man Strukturen schafft, dass diese Kinder verpflichtend dann in die Vorschule gehen, um gefördert zu werden, halte ich für sehr sinnvoll. Ich halte es im Übrigen auch für sehr sinnvoll, entsprechend pädagogisches Personal zu professionalisieren, dass sie diese Kinder dann auch wirklich unterstützen können.
Dann ein zweiter Punkt, den Sie ansprachen, ist auch die Qualität des Matheunterrichts und die Frühförderung im Bereich Mathematik. Die Mathematik ist ja auch eines Ihrer Kernkompetenzen, wenn es da um die Didaktik und die Unterrichtsgestaltung und so weiter geht. Gibt es da auch was, was Sie in der Frühförderung noch vor der Grundschule Berlin nahelegen würden?
Ja, wir haben ja auch schon in Hamburg argumentiert und auch international ist es eigentlich üblich, dass neben der Sprachförderung es immens wichtig ist, die Kinder im Bereich der Mathematik auf die Grundschule vorzubereiten. Das muss natürlich spielerisch geschehen, also wir wollen keinen Unterricht in der Kita, aber dass man Lernsituationen schafft, dass die Kinder mit entsprechenden Voraussetzungen eingeschult werden, dass sie dem Mathematikunterricht der Grundschule wirklich folgen können. Ansonsten hat man eine Situation, dass manche Kinder, die eingeschult werden, auch schon in die dritte Klasse gehen könnten. Andere haben einen zweijährigen Rückstand. Also hier ist es unbedingt nötig, nicht sich allein auf Sprache zu fokussieren.
Wir haben schon darüber gesprochen. Sie hatten auch den Stadtstaat Hamburg schon beraten. Da ging es besonders um den Matheunterricht. Aber ein großer Unterschied zwischen Hamburger und Berliner Grundschülern ist im Moment die Stundenzahl pro Woche. Hamburger Grundschüler haben im Moment fast eine Stunde mehr Unterricht pro Woche pro Schuljahr als Berliner Grundschüler. Würden Sie Berlin da raten, sich an Hamburg anzunähern?
Langfristig, denke ich, ist es sinnvoll, die Stundenzahl zu erhöhen. Man muss natürlich berücksichtigen, dass wenn man Stundenzahlen erhöht, man auch mehr qualifizierte Lehrkräfte braucht. Und ich glaube, Berlin wie andere Bundesländer haben natürlich im Moment auch ein Problem, qualifizierte Lehrkräfte ranzubekommen. Also insofern würde ich schon sagen, erst einmal das Problem lösen der Nachqualifizierung auch der Seiten- und Quereinsteiger und perspektivisch an der Schraube auch Zahl der Unterrichtsstunden zu drehen. Aber man wird nicht alles gleichzeitig können, weil es einfach diese Personalengpässe im Moment gibt.
Ja, haben Sie denn da Ideen, was man tun könnte, um mit diesem Lehrermangel irgendwie besser umzugehen? Weil Lehrer aus dem HU-Servern können auch Sie ja leider nicht. Aber haben Sie da Ideen, was könnte Berlin tun, um irgendwie mit diesem Mangel besser zu leben?
Also perspektivisch kann man sicherlich darüber nachdenken, die Anzahl der Referendariatsplätze zu erhöhen. Man wird aber auch gar nicht drum rumkommen, weiterhin Seiten- und Quereinsteiger einzustellen. Hier wird die Herausforderung sein, wie kann ich wirklich Professionalisierungsprogramme auf den Weg bringen, dass diese Personen nach einer gewissen Zeit wirklich vergleichbar gut unterrichten wie qualifizierte Lehrkräfte. Die Frage, inwieweit man auch in der Lage ist, zu importieren aus anderen Bundesländern, ist schwer zu beantworten, da natürlich in gewisser Weise auch ein Hauen und Stechen, ein Wettbewerb zwischen den Ländern stattfinden wird, weil ja alle ähnliche Probleme haben wie Berlin, wenn vielleicht auch nicht ganz so stark.
Olaf Köller, Bildungsforscher, wird in Berlin eine neue Kommission zur Verbesserung der Schülerleistungen und des Schulsystems auf den Weg bringen. Vielen Dank, Herr Köller.
Ja, gern.
Fachkräftemangel ist so ein Schlagwort, das man oft hört im Moment und das nicht nur in Deutschland. Was passiert, wenn Ausländer in anderen Ländern ihr Glück als Fachkräfte probieren?
Fachkräfte auf Wanderschaft. Die Serie.
Fachkräfte fehlen in Australien in ähnlichen Bereichen wie in Deutschland. In der IT und im Handwerk zum Beispiel und in Pflegeberufen. Andreas Stummer hat in Australien Menschen getroffen, die dort Karriere machen wollten. Bei manchen lief es nicht nach Plan, bei anderen schon.
Ein typischer Nachmittag in der Notaufnahme des Base-Krankenhauses von Port Macquarie, etwa auf halbem Weg zwischen Sydney und Brisbane. Ein Kinderarm muss gegipst werden, eine Rentnerin hat Herzbeschwerden, die Patienten sind Einheimische, Frank Pascoe, der Chefarzt aber, ist Neuseeländer. Ein Arbeitsmigrant, der vor einem Jahr mit Familie und Hund vom Norden Neuseelands an die australische Ostküste gezogen ist.
So I wanted to do some more emergency department type work. Australia being a lot bigger and having more hospitals, there's more of it available.
Ich wollte verstärkt im Notaufnahmebereich arbeiten. In Australien gibt es mehr Patienten, mehr Krankenhäuser und die Bezahlung ist besser als in Neuseeland. Man muss allerdings bereit sein, auch auf dem Land zu arbeiten oder kürzer befristete Stellen anzunehmen. Wer flexibel ist, wird dafür auch finanziell entschädigt.
Part of the reason for that is you don't have the job security, it's a short-term stint off, and so you are compensated for that.
Vom Pfleger bis zum Doktor. Laut Ärztekammer kommt fast die Hälfte des Personals im australischen Gesundheitswesen aus dem Ausland. Der Anästhesist Dr. Jeremy Ho stammt aus Singapur. Der Lärm, der Verkehr, die Großstadt. Seiner jungen Familie fiel dort in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung die Decke auf den Kopf. Im 45.000 Einwohner kleinen Port Macquarie aber haben sie ein Haus mit Garten und nur 5 Minuten zum Strand.
My wife and my daughter has been enjoying living here. We like to go hiking.
Meine Frau und meine Tochter lieben es hier. Wir gehen wandern, schwimmen im Meer oder machen Ausflüge ins Grüne. In Singapur hätte ich mehr verdient, aber meine Familie hätte nicht diesen Lebensstil. Wir würden es sofort wieder tun und wollen nicht wieder weg. Australien hat eine strikte Migrationspolitik. Wer gebildet ist, qualifiziert, in Mangelberufen von IT über das Ingenieurwesen bis zum Handwerk gebraucht wird und sich zu den freiheitlich-rechtlichen Werten des Landes bekennt, ist willkommen. Nicht aber, wer nur ins Sozialsystem einwandern will. Eigenwerbung hat Australien nicht nötig. Interessenten gibt es mehr als genug. Trotzdem ist längst nicht jeder Arbeitsmigrant auch eine Erfolgsgeschichte.
Hallo Bess, 9001.
Die Taxischlange am Flughafen Sydney. In einem der Wagen wartet Nazir Baig auf seine nächste Fuhre. Nicht gerade die Zukunft, die sich der 52-jährige Allgemeinarzt vorgestellt hat, als er vor 3 Jahren seine Praxis in Pakistan zusperrte und eine in Australien eröffnen wollte. Auf seine Zulassung wartet er noch immer. Sein Englisch sei zu schlecht, heißt es, seine Ausbildung unzureichend.
I completed all the requirement according to the Australian Medical Council format.
Ich habe alle Auflagen der Ärztebehörde erfüllt. Trotzdem muss ich weiter ein Taxi fahren, um meine Familie ernähren zu können.
After getting all these things, unfortunately, I'm driving a cab to raise my family.
Ein starker Finanzsektor, Gesundheits- und Sozialfürsorge, ein hohes Lohnniveau und eine stabile Arbeitslosenquote. Australiens Wirtschaft wächst seit 30 Jahren. Damit das auch so bleibt, werden ausländische Fachkräfte gebraucht, aber auch Arbeiter, die bereit sind, im tiefsten Outback mit anzupacken, vor allem im Bergbau, angelockt auf internationalen Messen oder durch Werbekampagnen der Industrie.
My name is Matt, and I'll be speaking to you today about unskilled and entry-level jobs in the Australian mining industry.
Kohle, Eisenerz, Gold oder Uran. Kumpel- und Lastwagenfahrer, die 80.000 Euro im Jahr verdienen. Der Rohstoffboom hat Minenkonzerne und Arbeitsmigranten reich gemacht. In Niedriglohnbereichen aber werden Gastarbeiter in Australien oft ausgenutzt, unterbezahlt und schlecht behandelt.
Why I will go to Australia, go to work, leave my grandpa, my father, my mother.
Warum bin ich nur hierher gekommen, ohne meine Familie, fragt sich Ming Bao, ein 22-jähriger Erntehelfer aus Hongkong. Ich bin in Australien, aber ich habe nichts.
In Australia, I have nothing.
Ming pflückt Gurken auf einer riesigen Gemüsefarm in Queensland. Statt umgerechnet 12 Euro Mindestlohn die Stunde bekommt er nur 7. Tausenden vor allem asiatischen Hilfsarbeitern auf Obst- und Gemüsefarmen oder in Hühnerfabriken geht es ähnlich. Für Arbeitsrechtlerin Joanna Howe eine nationale Schande.
Some of these labor hire companies are actually set up for the very reason that they want to be a sham.
Schuld sind betrügerische Leiharbeiterfirmen, die wehrlose Arbeiter unzählige Überstunden machen lassen und große Teile ihres Lohns einbehalten. Die Betriebe sehen bei dieser Ausbeutung weg. Das ist ein Australien, für das ich mich schäme.
It's an Australia that where it exists, I'm ashamed to be a part of.
Ohne Arbeitsmigration würde Australien keine schwarzen Zahlen schreiben, doch zwischen A für Arzt und Z für Zeitarbeiter liegen buchstäblich Welten und jede Menge Schlupflöcher. Die will die Regierung jetzt schließen. Eine eigene Behörde soll Lohnniveau, Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsvermittler kontrollieren, vor allem bei niedriger bezahlten Jobs. Denn jede Art von Arbeit sollte sich in Australien auch für jeden lohnen.
Andreas Stummer über internationale Fachkräfte in Australien. Australien ist auch beliebt bei internationalen Studierenden. Im Ranking des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD liegt Australien nach den USA und Großbritannien auf Platz 3. Aber direkt dahinter liegt neuerdings Deutschland. Damit hat Deutschland Frankreich als beliebtestes nicht englischsprachiges Land bei Studierenden aus aller Welt überholt.